Wie oft lernen wir eigentlich etwas, ohne zu wissen, wozu eigentlich? Und damit herzlich willkommen zur neuesten LernXP-Podcast-Folge. Dieses Mal spreche ich auf der LearnTech zusammen mit Anja Schmitz über das Thema Learning Empowerment. Wir gehen dabei der Frage nach, warum Empowerment nicht nur für das Arbeiten, sondern vor allem auch für das Lernen entscheidend ist, welche Einflussfaktoren also besseres Lernen fördern und damit auch natürlich die Fragestellung, was L&D-Abteilungen tun können, um das Lernempowerment wirklich zu stärken. Ich wünsche euch dabei viele spannende Impulse. Ja, hallo Anja, schön, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Dieses Mal bin ich mal im Homeoffice, sondern wir sind hier auf der LearnTech und du hast vor kurzem einen Artikel geschrieben zum Thema Lernempowerment, über das wir heute halt auch sprechen wollen, aber bevor wir da eintauchen, stell dich doch mal kurz vor.
Super, Matthias, ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein darf. Und erstmal, es hat ja lange gedauert, wir haben ja schon mehrere Anläufe genommen und deshalb freue ich mich natürlich total, dass es auf der LearnTech klappt. Immer schön, wenn man sich trifft und dann auch entsprechend austauschen kann. Und jetzt sind wir vielleicht auch noch ganz beseelt, so von den ganzen Eindrücken hier. Und nichtsdestotrotz wollen wir natürlich heute über das Thema Learning Empowerment sprechen, so ein bisschen zu meinem Hintergrund und warum sind wir überhaupt diesem Konzept auf der Spur. Also, Anja Schmitz heiße ich. Ich bin von Hause aus Psychologin, habe so ganz klassisch im Bereich Personalentwicklung, Unternehmensberatung, Organisationsentwicklung meine ersten Praxiserfahrungen sammeln dürfen. Bin dann auch ganz klassisch zum Kunden von mir gewechselt, nämlich zu Roche, und durfte da auch verschiedene HR-Positionen innehaben. Und eins hat mich aber während dieser ganzen Stationen immer noch beschäftigt, nämlich so die Frage, wie kriegen wir eigentlich damals ja noch hauptamtlich Praxis verknüpft mit dem Thema Wissenschaft. Und deshalb bin ich 2016 einem Herzensruf gefolgt und habe eine Professur angenommen, damals an der Hochschule Pforzheim. Und bin jetzt seit September 2025 gewechselt, etwas näher nach Heidelberg an die Hochschule Karlsruhe und habe da aber auch weiterhin eine Professur für HR und Organisation und beschäftige mich eben hauptsächlich mit den Themen Learning, das heißt Personalentwicklung, aber eben ganz wichtig auch gerade in heutigen Zeiten das Thema Organisationsentwicklung und wie greifen eigentlich personales und organisationales Lernen ineinander.
Ja. Und immer wenn ich von dir was sehe oder mitbekomme, weiß ich, dass es von dir ist. Du hast auch mit dem Jan Völsing zusammen das Buch New Work braucht New Learning geschrieben. Auch eins der aus meiner Sicht wichtigen Standardwerke zum Thema. Und deswegen freue ich mich umso mehr noch auf das Gespräch und den Austausch.
Super. Genau. Und Matthias, das war eigentlich eine ganz tolle Überleitung, weil 2018 in der Tat stand ich das erste Mal hier mit Jan auf der LearnTech auf der Bühne. Das war ganz hervorragend und das waren unsere ersten Ansätze gemeinsamer Arbeit. Beide an der Hochschule Pforzheim waren wir ja und haben überlegt, okay, wie verändert sich eigentlich Lernen gerade? Welchen Beitrag kann denn da Digitalisierung auch schaffen? Und das, was uns damals sehr beschäftigt hat und so sind wir gestartet, war das Thema Collaborative Learning. Also wie können wir Menschen wirklich in wertvolle Austauschprozesse miteinander bringen? Und die Austauschprozesse zwischen Jan und mir, die haben wir immer als sehr wertvoll erlebt. Und so kamen wir dann natürlich auch im Zuge dieser Diskussionen auf das Thema New Work und was bedeutet New Work eigentlich für das Lernen. Ja. Und das waren eigentlich auch so die initialen Überlegungen, die uns zum Thema Empowerment gebracht haben.
Und dann könnten wir auch direkt überleiten zum Thema Lernempowerment. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Zuhörer jetzt nicht wissen und das ganz einordnen können, was Lernempowerment ist. Ja. Ich weiß, du hast einen Artikel dazu geschrieben, aber vielleicht kannst du es kurz zusammenfassen oder erklären, erläutern, was es ist.
Ja, weil es auch gar nicht schlimm, wenn sie das nicht wissen. Es ist nämlich sehr neu sozusagen. Also ihr habt also die Zuhörer gehört habt, weil ein ganz neues Konstrukt, das mich in einem Forschungsteam, da werde ich euch auch gleich ein bisschen davon berichten, eben beschäftigt hat. hat. Aber ich gehe nochmal zurück auf die Anfänge, also mit Jan Völsing. Wir haben uns ja damit beschäftigt, New Work, was bedeutet das denn eigentlich für das Lernen? Und kamen ja dann auf diese Idee, naja, wenn sich Arbeiten verändert, dann muss sich ja auch Lernen verändern. Mhm. Und haben daher die Idee geboren, okay, dann braucht es eben auch New Learning. Aber was bedeutet denn jetzt eigentlich New Learning? Und sehr viel Diskussion ging damals in die Richtung, okay, Nu, wenn da Nu draufsteht, dann ist es digitales Lernen. Mhm. Ja? Und wir hatten damals schon so die Intuition, erstmal auch im Austausch mit der Praxis, das ist es nicht. Es ist nicht, also wir können nicht New Learning mit digitalem Lernen 1:1 zusammenbringen. Ja? Mhm. Da muss mehr sein. Und dem sind wir dann auf die Spur gegangen und haben überlegt, auch mit der Arbeit von Carsten Schermoli, der sich ja auch mit dem Thema Fundierung der New Work-Idee, also wie können wir das denn auf theoretisch fundierte Füße stellen, wenn wir mal in die Psychologie hineinschauen. Und das haben wir uns angeguckt und inspiriert davon haben wir gesagt, hey, eigentlich ja, ist wahrscheinlich doch genau das auch der Punkt fürs Lernen, nämlich psychologisches Empowerment als Zustand, den ich erlebe, ja, der positive Auswirkungen hat und der sich eben auch insbesondere positiv auswirkt, wenn ich in Situationen bin, ne, wo die Unklarheit zunimmt, wo das Umfeld vielleicht etwas dynamischer und komplexer wird. Ja? Genau, und das haben wir dann in diesem Buch, also Jan und ich, New Work braucht New Learning erstmal in unserem Modell. Wir haben ja auch das New Work Development Framework da im Buch nochmal aufgezeigt und haben gesagt, okay, also wir kommen zu dieser Einschätzung, dass eben hier auch dem Empowerment, dem psychologischen Empowerment eine zentrale Rolle zukommt. Und jetzt ja die Frage, okay, was ist das genau? Und das ist ein Konstrukt, das in der Arbeitspsychologie schon längere Zeit eben untersucht wurde und von dem wir wirklich sehr viele belastbare Evidenz mittlerweile haben, weil es geht zurück auf Gretchen Spreitzer, die dieses Konstrukt entworfen hat und so in den 90er Jahren eben. Und wir haben seitdem wirklich viele Untersuchungen, die zeigen, wenn Menschen 4 Aspekte erleben in ihrem Arbeitsschaffen, dann haben wir positive Outcomes. Was sind jetzt diese 4 Aspekte? Mhm. Das wollen wir ja herausfinden. Der erste Aspekt, den wir erleben müssen in unserem Handeln, ist Autonomie, also Selbstbestimmung. Ne? Wir brauchen Freiheitsgrade, zum Beispiel darüber zu bestimmen, wie ich Arbeit ausführe. Und ich spreche jetzt noch nicht von Lernen, ja, weil dieses Konstrukt, also so sind wir ja auch gestartet, und die Forschung, die es gibt, die entstammt eben aus dem Bereich Arbeiten insgesamt und nicht schwerpunktmäßig lernen. Also, erster Punkt, Autonomie. Ja. Zweiter Punkt, was ich brauche, ist das Thema Kompetenz erleben. Also ich muss mich als kompetent in meiner Arbeit erleben, muss der Überzeugung sein, dass ich das, was ich als Aufgabe habe, auch wirklich schaffen kann. Ne? Also vielleicht für die einen oder anderen von euch klingelt es da schon so ein bisschen in eurem Kopf und das hat natürlich viel auch mit dem Konstrukt Selbstwirksamkeit zu tun. Ne? Also dass ich diese Idee verfolge. Ne? Ich kann das, was mir als Aufgabe zugetragen ist. Und dann gibt es also die ersten beiden Aspekte. Dann haben wir noch das Thema Bedeutsamkeit oder Sinn. Und da wird es jetzt wiederum vielleicht bei euch klingeln im Kopf, weil diese Idee des Sinns und der Bedeutsamkeit, das kennen wir wirklich aus der New Work.
Friedmann.
Friedhof Bergmann, so jetzt haben wir es zusammengesetzt hier, dieselben. Also Friedhof Bergmann, sein Konzept wurde ja sehr stark eben in Deutschland auch rezipiert an dieser Sinnkomponente, also ne, zum Beispiel arbeiten, was ich wirklich, wirklich will, ja, und so. Und diese Bedeutsamkeitskomponente ist dabei und war eben jetzt, gut, er hat es ja in den 70er Jahren formuliert, mhm, ne? Ist ja schon ein bisschen her, aber so wie es hier aufgenommen wurde, war es jetzt eigentlich per se jetzt kein neues Konstrukt mehr. Und dann der vierte Aspekt davon ist das Thema Einfluss oder Wirksamkeit. Also ich muss für mich erleben, ne, auf Englisch oft auch mit Impact übersetzt, ich muss für mich erleben, dass das, was ich tue, auch einen Unterschied macht. Also dass ich in meiner Abteilung durch mein Arbeiten Einfluss nehmen kann, ja, auf Dinge. Ne? Und diese vier Komponenten, wenn ich die zusammen, ne, so das Postulat, wenn ich die zusammen erfahre, erlebe als psychologischen Zustand, dann können wir da belegen, dass da ganz viele positive Outcomes daraus resultieren. Wir sehen zum Beispiel, dass Menschen motiviert sind, dass wir eine höhere Performance haben, also Leistung, und dass wir aber auch ein höheres Wellbeing, also Gesundheit, ja, Gesundheitsaspekte haben. Ja? Also viele positive Outcomes, die wir uns wünschen.
Ja, und da, das erinnert mich auch direkt an Daniel Pink, der hat ja auch gesagt, ne, Motivation, also er hat es wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ob er es selber erfunden hat, ne, aber er hat es zumindest schön beschrieben, Motivation besteht zumindest aus drei dieser Komponenten. Ich glaube, Impact ist nicht da drin, mhm, aber sonst ist das sehr deckungsgleich. Also das hat mich...
Genau. Ja. Also das zielt da ja auf die sogenannte Self-Determination, mhm, Theory ab. Und das ist ja auch eine sehr gut wirklich untersuchte psychologische, mhm, Motivationstheorie, die fragt, okay, was brauche ich eigentlich, um in einen positiven motivationalen Zustand zu, ja, kommen? Und in der Tat, da geht es auch um Autonomie und da geht es um Kompetenz. Und dann in der Theorie, und das ist natürlich auch für das Lernen wichtig, kommt aber eben nochmal aus einem anderen Forschungsansatz, Self-Determination Theory sagt auch Zugehörigkeit. Ne? Mhm. Also das sind unsere drei Grundbedürfnisse und wenn die erfüllt sind, dann bin ich intrinsisch motiviert.
Ja, genau. Ja. Mhm. Sehr gut. Ja, damit wären wir beim psychologischen Empowerment und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir jetzt die Brücke zum Lernempowerment?
Genau. Jetzt hat uns also diese Frage beschäftigt. Wir haben das ja jetzt für unser Buch No Work, mhm, Braucht No Learning abgeleitet, auch aus unseren Erfahrungen, aus unseren Beobachtungen. Und ich hatte dann die Frage nicht losgelassen, okay, können wir das denn jetzt aber auch wirklich psychologisch fundiert ableiten, mhm, und herleiten? Und das habe ich dann mit einem Forschungsteam getan. Da gehört Timo Kortsch dazu, der ist, mhm, an der IU, der International University, und hat eine Professur für Wirtschaftspsychologie. Dann haben wir Julian Decius, der ist an der Universität Bremen und da leitet das Gebietsarbeits- und Organisationspsychologie. Und die Annelie Lorbeer hat uns auch noch damit unterstützt bzw. hat forschend mitgewirkt. Und wir haben dann überlegt, okay, wenn wir jetzt wissen, was ist eigentlich arbeitsbezogenes Empowerment, psychologisches Empowerment? Dann stellen wir uns doch mal die Frage, wie können wir das dann ableiten und sagen, was, mhm, ist denn jetzt eigentlich wirklich das bezogen auf Lernen? Und das haben wir auch gemacht mit diesen vier Facetten und haben gesagt, okay, wenn ich mich als lernende Person erlebe, dann muss ich mich auch mit einem hohen Grad an Autonomie erleben. Also ich muss mich erleben als Wahlfreiheit habend im Bereich, ne, was lerne ich, aber auch wie lerne ich, welche Lernziele setze ich mir. Bei dem Thema Bedeutsamkeit, ganz wesentlicher Punkt in Organisationen, ja, habe ich nämlich zum Beispiel mit Nele Graf ja auch schon eine Studie 2022/23, glaube ich, aufgesetzt, in der wir festgestellt haben, oh, die Lernenden, die wir befragt haben, die wissen eigentlich zum Beispiel gar nicht, wie ihr Lernen zum Erfolg der Organisation oder zur Wettbewerbsfähigkeit der Organisation beiträgt. Und das hat uns auch nochmal bestärkt, darin eben in unserem Forschungsteam zu sagen, okay, also Bedeutsamkeit, ne, warum lerne ich, was hat es mit mir zu tun, was hat es aber auch mit dem Erfolg der Organisation zu tun, ist ja vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Dann haben wir gesagt, das Thema Kompetenz spielt natürlich auch beim Lernen eine Rolle, aber ja ein bisschen anders, als wir das jetzt so auf den ersten Blick vermuten würden, weil es geht ja hier um die Kompetenz, also die ich im Lernprozess erlebe. Ne? Es geht, weil es ist ja klar, Lernen, durch Lernen versuche ich mir ja neue Kompetenzen anzueignen, aber hier geht es darum, erlebe ich mich denn als kompetenten Lernenden? Ja? Und das ist natürlich gerade, wenn wir drauf schauen, womit sind denn Lernende eigentlich konfrontiert, mit welchen neuen Methoden, ja, mit welchen neuen Anforderungen, auch schon seit den 70er Jahren sagen wir ja, hey, wir brauchen mehr selbstgesteuertes Lernen und so weiter, aber wir merken, es funktioniert ja nicht. Ne? Also wie soll das, oder falsch, ne? Es funktioniert nicht gar nicht.
Nicht,
ne? Aber
nicht überall perfekt.
Genau, ne? Es funktioniert nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen und natürlich auch nicht, wie wir das für die heutige Umwelt, in der wir uns befinden, eigentlich bräuchten. Ne? Also weil die Idee hinter dieser Selbststeuerung ist natürlich zum einen, also ich weiß, bei komplexen und dynamischen Umwelten, da kann ich gar nicht mehr zentral sagen, was sind denn Lernziele, die gut sind. Ne? Das funktioniert nur noch über den Lernenden, maximal noch in der Führungsdyade. Deshalb ist ja diese Selbststeuerung jetzt noch viel wichtiger, als sie das früher war. Und ich kann fremd nicht mehr die Lernziele vorgeben oder zentral gar nicht mehr vorgeben, weil ich das gar nicht weiß. Und der andere Aspekt ist natürlich Geschwindigkeit. Ne? Ich kann ja nicht mehr heute warten, was haben wir jetzt, Mai, und sagen, oh super, ne? Ich habe für dich ein total tolles Training, ne? Gehst du mal hin im Dezember.
Genau.
Ja? Also funktioniert heute ja nicht mehr. Sprechen wir auch ganz viel drüber hier auf der LearnTech. Also deshalb diese Idee der neuen Methoden, ne, und der selbstgesteuerten Methoden, die aber halt noch nicht so gut funktionieren, wie wir uns das wünschen. Das also zu dem Stichwort Kompetenz. Und dann haben wir last but not least natürlich auch noch Einfluss, also diesen Impact, den ich erlebe. Und das bedeutet, dass ich eben merke, wenn ich lerne, macht das auch einen Unterschied.
Ja. Ja?
Genau, also das haben wir sozusagen dann erstmal definiert, also das Konstrukt entwickelt und dafür auch eine Skala entwickelt, weil wir müssen es ja auch irgendwie messen. Ja? Und diese Skala haben wir dann in einer längsschnittlichen Untersuchung einsetzen können, was uns wirklich sehr gefreut hat, ne? Weil das bietet natürlich belastbarere Daten, als wenn wir alles zu einem Zeitpunkt erheben. Und wir haben da sehr erfreut festgestellt, dass wir tatsächlich dieses lernbezogene Empowerment oder, sage ich schon wieder, schwierig, also arbeitsbezogenes Learning Empowerment, um exakt zu sein, ja, wir haben das zum Zeitpunkt 1 gemessen und wir haben 8 Wochen später dann Outcomes gemessen. Wir haben uns nämlich angeguckt, Variablen im Lernverhalten. Und darunter fiel selbstgesteuertes Lernen und darunter fiel informelles Lernen. Und wir haben uns dann auch eher organisationsbezogene Dinge angeschaut. Wir haben uns nämlich auch angeschaut, also welchen Kompetenzzuwachs haben wir denn? Und welche Zufriedenheit sagen denn die Personen, ne, geben sie an.
Ja.
Das heißt, wir haben angeschaut mit auch validierten Skalen Work Engagement, das jetzt so zu dem Thema, also Performance, wie engagiert bin ich in meinem Arbeiten, und wir haben uns angeguckt Arbeitszufriedenheit, ne, als Outcome. Und erfreulicherweise haben wir wirklich festgestellt, dass arbeitsbezogenes Learning Empowerment als Prädiktor fungiert für diese 4 Outcome-Variablen. Und das war natürlich toll.
Das ist genial, ja.
Weil wir gesehen haben, okay, also diese Skala und auch wenn wir sie in der Kurzform, da hat sie nur 3 Items, wenn wir sie in der Kurzform einsetzen, dann sehen wir, dass wir diese Aspekte eben zum späteren Zeitpunkt vorhersagen können. Klar, das ist jetzt noch nicht eine wirklich kausale Aussage, die wir treffen können, aber es ist definitiv belastbarer als, wie gesagt, wenn da alles...
Man beobachtet ja die Korrelation und dann nimmt man an, dass vermutlich eine Kausalität existiert, ja, denke ich.
Genau, also vorsichtig müssen wir immer sein. Genau, ne? Aber ich sage mal, die Indikatoren sind schon gut, mal stark.
Ja. genau. Gab es die Beobachtung, dass einer der Werte besonders stark war oder worauf sollte ich, also alles 4 ist manchmal vielleicht schwierig herzustellen, aber wo sollte ich am meisten Augenmerk drauf legen?
Ja, also alles nochmal im Detail auch nachzulesen.
Ja, natürlich, wir wollen nicht alle Daten genau wissen.
Ja, wenn es euch interessiert, aber um es mal zusammenzufassen, also was ich noch nicht jetzt in den Auswertungen als klar trennbarer Faktor zeigen ließ, das war das Thema Impact-Wirksamkeit.
Okay.
Da müssen wir nochmal hingucken, also da haben wir unterschiedliche Hypothesen, was da vielleicht gewesen sein könnte, weil wir da eben sehr eng an der ursprünglichen Skala uns entlang gehangelt haben. Also das gucken wir uns nochmal an. Und jetzt, was du ja gefragt hast, also was hatte da einen großen Einfluss auch, und das war das Thema eben Bedeutsamkeit, also Sinn. Ne? Erkenne ich, warum ich lerne, was hat es mit mir zu tun, wozu führt das bei mir, zu welchen Effekten, aber eben auch in der Organisation.
Ja. Ich sage halt auch gerne, ne, das Training muss eine Relevanz haben, das ist nicht genau dasselbe, aber geht ja in eine ähnliche Richtung. Ne? Und zeigt es halt immer wieder, ne? Wenn ich halt irgendwas lernen soll, was mir jemand sagt, aber ich weiß gar nicht warum, dann verstehe ich den Zweck nicht und die Relevanz nicht und dann ist halt alles andere interessanter, logischerweise, als das Lernen, ja, nachvollziehbar.
Ja. Und wir können ja auch sagen, ne? Also eigentlich haben die Lernenden damit ja auch recht.
Ja, ja, natürlich.
So,
ja.
Und da sind wir ja in vielen Organisationen, gerade in vielen regulierten Bereichen. Ich hatte just ja mit 2 Personen hier in der Session die Diskussion, dass sie gesagt haben, also Lernen wird bei uns mit regulatorischen Trainings gleichgesetzt. Ne? Und jetzt ist ja da die schon lange, lange schwelende Frage, müssen wirklich alle Personen dieses regulatorische Training haben oder bin ich einfach noch nicht fein genug in der Zuweisung dieses Trainings zu entsprechenden Rollen. Vielleicht, weil es bisher die Systeme gar nicht hergegeben haben. Ja, ich konnte es einfach nicht differenzierter zuweisen, also habe ich es mal über alle drüber gekippt. Genau, und das ist natürlich ein Problem in der Organisation, weil das verbrennt ja die Lernenden, mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch Ressourcenverschwendung ist. Ja,
und entweder müssen die Mitarbeitenden verstehen, und das ist bei manchen Themen vermutlich schwieriger, wo wirklich die Relevanz ist und der Mehrwert. Ansonsten, wird es schwierig. Hast du irgendwelche Empfehlungen oder ihr habt ja dann die Studie auch durchgeführt, was man machen kann, um diese Prädiktoren, die Einflussfaktoren zu verändern, also um besseres Lernempowerment verkürzt zu erreichen?
Also ich glaube, wichtig ist für sich selbst, und auch das gerade nochmal in 2 Sessions hier auf der LearnTech eigentlich sehr gut zur Sprache gekommen, hilfreich erstmal auch mit einer Diagnose zu starten. Ne? Also wie steht es denn da eigentlich bei uns in der Organisation? Wie gesagt, da haben wir ja jetzt eine sehr sparsame Variante der Datenerhebung auch geschaffen. Also da auch gerne die Einladung, wenn euch das interessiert. Ja? Wenn ihr sagt, hey, mit 3 Fragen, ne, können wir zum Beispiel in der Mitarbeiterbefragung da dieses Thema mit erfassen. Also gerne uns ansprechen. Ne? Sind wir sehr dran interessiert. Auch und wie gesagt, sehr ökonomisch erfassbar. Also erstmal Diagnose. Ne? Worum geht es eigentlich bei uns in der Organisation? Und dann kann ich auf diesen Daten natürlich ganz hervorragend auch ansetzen, ja? Und sagen, ich schaue mir die unterschiedlichen Facetten an und was wären Möglichkeiten, da in der Organisation zu intervenieren. Starten wir vielleicht mal bei dem Thema Bedeutsamkeit. Also da ist ganz klar die Frage, die wir gerade schon diskutiert haben, ne? Bei Trainings, die ich zuweise, bin ich da schon feingranular genug, ne? Um eben diese negativen Effekte nicht zu haben. Das, also eigentlich eher ein alter Hut, aber trotzdem ein Problem, das wir noch nicht befriedigend gelöst haben in vielen Organisationen. Das zweite ist dann auch wirklich ein Awareness bei den Führungskräften zu erreichen. Also ich muss als Learning und Development ja meine Führungskräfte befähigen, um mit ihnen auch ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, wie seid ihr eigentlich mit euren Mitarbeitenden im Austausch? Ja, aber vielleicht wissen es die Führungskräfte selbst auch nicht. Also wie ihr Lernen ja dazu beiträgt, die Organisation wettbewerbsfähig zu halten. Also dieser Dialog, ja, und das funktioniert nicht über Systeme alleine, ne, sondern solange noch Menschen in Organisationen arbeiten, ist das ein Austauschprozess, der natürlich auch mit Wertschätzung und Anerkennung und so weiter zu tun hat. Ne. Aber da nochmal zu fokussieren, den Sinn zu verdeutlichen, ich glaube, das ist ganz wesentlich. Und da müssen wir uns als L&D natürlich auch kritisch hinterfragen lassen. Ne? Also sind wir schon an den richtigen Stellen aktiv und sind wir in der richtigen Form aktiv? Ich glaube, was dann ja schon viel diskutiert ist, okay, wie können wir den Lernenden denn auch Autonomie zugestehen? Da können wir natürlich über die Systeme, also über verschiedene Lernmöglichkeiten jetzt eine sehr gute Auswahl den Lernenden zur Verfügung stellen. Vorsicht, hier ist aber nicht unbedingt mehr hilft mehr, ja, sondern da beschäftigt uns ja auch ganz stark das Thema Orientierung. Ne? Also jetzt nicht überfrachten, sondern zu sagen, ja, also es ist ganz hervorragend und auch hier mit KI, ja, haben wir ja ganz neue Möglichkeiten auch, aber nicht überfrachten, sondern Orientierung geben und dann darlegen, okay, was könnt ihr denn an Lernzielen selbst bestimmen, selbst definieren? Da brauche ich natürlich auch entsprechende Policies, ja, weil, ne, das wirst du ja kennen aus den Diskussionen mit anderen Praktikern, vielleicht ja auch bei euch im eigenen Haus. Ne? Also ist es für unsere Organisation, was ist da das vordringlichste Ziel, dass Menschen überhaupt ins Lernen kommen und dann dürfen sie gern auch den, ne, viel zitierten Yoga-Kurs, was weiß ich wo, machen, ja. Oder sagen wir, ja, also wir haben schon einen hohen Reifegrad, also unsere Menschen lernen. Uns geht eigentlich nochmal darum, sie zu orientieren, was sind unsere strategischen Prioritäten. Und du merkst, da sind wir natürlich sofort wieder an dem Sinn-Thema, nämlich zu sagen, okay, wofür, ne, lernen wir und was hat es mit unserer Wettbewerbsfähigkeit zu tun? Und haben dargelegt, also ne, mehr hilft nicht immer mehr, sondern es geht darum, den Lernenden eben auch Orientierung zu geben. Und das über unterschiedliche Facetten, zum Beispiel natürlich stark über die Führungskraft. Wir können auch schauen, sind wir schon in der Lage, über KI-Systeme Orientierung zu geben und sehr hilfreich natürlich auch zu reflektieren, ist denn für unsere Organisation das Thema Lernbegleitung vielleicht wichtig, ne? Je nachdem, wie gesagt, welche Reife gerade die Organisation auch hat. Wobei man sagen muss, auch bei Organisationen mit hohem Reifegrad hier auf der LearnTech, wenn ich immer drauf referenzieren darf, war auch Angelika von DATEV, die ja sehr stark ist und sehr stark auch das Konzept der Lernbegleitung geprägt hat, bei DATEV, ne? Du kennst ja,
ich glaube, die machen viel. Ich hatte noch mit,
ich weiß gar nicht,
ja, genau, Angelika Rapp. Ja.
Genau, Rapp. Genau, ne? Also das heißt, das wäre ja auch ein wichtiger Punkt, um Orientierung zum Beispiel zu geben und da die Menschen auch hin in eine Selbststeuerung zu bewegen. Ja. Und das kommt eigentlich dann auch gleich als Überleitung zu dem Punkt Kompetenz.
Genau, bei Orientierung finde ich halt auch nochmal wichtig zu gucken, wie viel Skills hat jemand schon in einem bestimmten Bereich, weil wenn jemand noch sehr am Anfang ist, muss ich vermutlich viel mehr vorgeben und dann wird es auch schwierig für jemanden selber Lernziele zu definieren. Mhm. Da muss ich mehr vorherdenken oder mehr Struktur geben. Wenn ich aber schon Experte in einem Thema bin, dann brauche ich ihm halt nicht mehr einen Kurs geben. Also er ist ja eigentlich nur Experte, wenn er selber weiß, wo er seine Lerninhalte bekommt.
Ja.
Was ich bei der Fragestellung Orientierung halt auch
sehr spannend findest, ist die Frage, wie viel weiß denn jemand schon, ne, zu einem bestimmten Themenbereich? Wir hatten ja jetzt die Hypothese, also dass jemand, der sich neu mit einem Themenfeld erstmal auseinandersetzt, ne, dass der durchaus auch von höheren Strukturierungsgrad der Angebote profitieren kann.
Gut, also Orientierung geben.
Genau, und jetzt wollten wir zu dem Thema Kompetenz kommen. Also wie kann ich Kompetenz fördern? Also da ist, glaube ich, erstmal die Realisation wichtig oder die Reflexion auch darüber, ob denn Personen mit diesen neuen Methoden, an die wir sie heranführen oder die wir ihnen zur Verfügung stellen, auch in der Lage sind, optimal und bestmöglich zu lernen. Ne? Also wir sehen das ja zum Beispiel jetzt ganz stark bei dem Thema KI. Ne? Wie setzen wir zum Beispiel KI-Systeme ein zum Lernen? Ne? Auch das hier natürlich großes Thema auf der LearnTech. Ja. Und weiß nicht, ob jemand von euch so eine April-Spiegel-Ausgabe gelesen hat. Titel war Macht KI uns dumm? Und da kam sehr deutlich nochmal heraus, ich glaube, ein Kollege von der Uni Tübingen, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, der mit Schülern und Schülerinnen eine große Studie durchgeführt hat und dann da auch die Interaktionsprotokolle mit dem Chatbot ausgewertet hat und waren wirklich sehr augenöffnend, was drin stand. Und zum Beispiel eine lernende Person hat dann mit dem Chatbot geschrieben, der pädagogisch sehr wertvoll aufgebaut war, nämlich nicht als Antwortmaschine, sondern im Sinne des sokratischen Dialoges. Und jedenfalls hat der Schüler oder die Schülerin, weiß nicht, dann geschrieben, hey, was ist denn eigentlich, ja, was ist los mit dir, ja, warum antwortest du so blöd? Ja, jetzt gib mir halt die Antwort und stell mir nicht immer irgendwelche dummen Fragen. Ne? Also das heißt, wir sehen da ja auch, dass natürlich auch die Interaktion mit diesen neuen Tools eine Kompetenz, eine Motivation braucht und ein Verständnis dafür, ne, wie jetzt zum Beispiel der Schüler, die Schülerin noch nicht hatte, ja, hey, warum ist es gut, dass er mir dumme Fragen stellt?
Genau. Und wenn ich das nochmal auf die LearnTech zurückgreife, wir hatten so eine Session auch mit Learning Professionals eigentlich, ne, dem wir auch gesagt haben, jetzt lernt mal folgendes Thema mit der KI, ein Thema, was die alle nicht kannten. Und dann haben wir sie nachher gefragt, wir haben vorher sie noch gepeimt und gesagt und versucht, euch selber zum Denken zu bringen. Ne? Und was war das Erste, was kam? Ich habe es mir ganz einfach erklären lassen, wie für Fünfjährige. Ja. Was ja gut ist, um eine Basis zu bekommen, aber zum passiven Konsumieren einlädt und nicht zum Nachdenken. Und nicht schwierig genug ist, dass sich neue Synapsen oder Verbindungen zwischen den Synapsen wahrscheinlich bilden. Und ne, da braucht man halt gar nicht auf die Schüler gucken, da kann man sogar auf Learning Professionals und auf uns selber gucken.
Total. Genau. Ne? Und also so aus meiner Sicht, weiß nicht, ob du die Marshmallow Challenge kennst, nicht aus dem Agilen, da gibt es die ja auch, aus dem Agilen arbeiten, aber ja auch ein Experiment, das schon vor längerer Zeit durchgeführt wurde mit Kindern. Und damals ging es um Delay of Gratification. Ich glaube, es konnte jetzt leider nicht repliziert werden. Ja, große Krise ja der psychologischen Forschung, dieses Replikationsproblem. Aber davon mal abgesehen, also was passiert in dem Experiment? Ein Kind wird vor einen Teller gesetzt und da ist ein Marshmallow drauf, also amerikanische Studie, wie ihr merkt, ja. Da ist ein Marshmallow drauf und dann sagt der Versuchsleiter, okay, wenn ich muss jetzt 10 Minuten rausgehen. Wenn ich zurückkomme und du hast das Marshmallow noch nicht gegessen, dann gebe ich dir noch ein anderes. Aber wenn du es gegessen hast, dann hast du es gegessen und du kannst es auch essen, aber dann kriegst du kein anderes mehr. Also Delay of Gratification. Und so ist es ja eigentlich auch ein bisschen mit KI. Ne? Ja. Also die Verführung ist einfach so groß, ja, sich mal schnell die Antwort ausgeben zu lassen oder mal schnell erklären zu lassen auf 5-jährigen Niveau, wobei das ja schon ein Schritt weiter ist als ich lasse mir einfach schnell nur die Antwort ausgeben. Und ich glaube, das wird unsere große Lernherausforderung und das wird vielleicht auch die Frage, wie lernkompetent werden wir sein im Umgang mit diesen Tools. Ne? Und es geht mir nicht darum, dass wir jetzt den nächsten Lernen-Lernen-Kurs ausrollen wollen oder sollen. Ja? Das wird es nicht, darin wird nicht die Lösung liegen. Aber zu sagen, wir brauchen, und zwar schon startend mit dem Onboarding in unseren Organisationen, müssen wir die Menschen an effektive Lernstrategien heranführen in Umgang mit den Tools, die wir eben haben.
Ja, und ich glaube, das kann man auch sehr gut indirekt machen. Ne? Ich habe heute auch Siemens Mobility gehört, die auch Learning Circle nutzen. Ja. Und Learning Circle ist halt, na, also ich würde jetzt nicht unbedingt Sketchnoting nutzen im Unternehmen, aber durch Learning Circle gehe ich mit anderen in Austausch. Ich habe zwar einen vorgegebenen Rahmen, aber es kommt häufig gar kein Trainer vorbei. Ja. Und die Leute erarbeiten sich basierend auf einem Dokument, was schon eine Struktur vergibt, aber sie erarbeiten sich den Inhalt selber und ich habe zumindest noch den sozialen Druck reinzugehen. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein Beispiel dafür, wie man indirekt Lernkompetenz steigern kann, wo ich dann merke, ich krieg's nicht alleine hin, aber wenn ich Menschen frage, dann klappt's vielleicht.
Super. Und das ist ja auch, ne, dieser Austausch, wir haben vorhin ja auch über die Self-Determination Theory gesprochen. Also dieser Austausch mit anderen, das ist ja auch nochmal ein großer Motivationsfaktor. Ja. Und er kann natürlich auch ein ganzes Stück weit auch die Identifikation mit der Organisation fördern. Ne? Und das ist ja heute, wo doch ja die Digitalisierung auch erfreuliche Möglichkeiten des Remote-Arbeitens erbracht hat. Ne? Das ist ja dann doch auch noch wichtig für uns in den Organisationen, solange wir eben Menschen in den Organisationen haben, die arbeiten wollen und sollen. Ja.
Manchmal, oder irgendwo hatte ich gelesen, wenn man ein Experiment macht und das rauskommt, was man erwartet hat, ist das ja nichts Neues sozusagen. Also hier wurde ja viel bestätigt, was ihr angenommen habt. Aber was waren trotzdem vielleicht 1, 2 Aha-Effekte, die du hattest? Also was war neu? Was war unerwartet? Was hat euch überrascht?
Also erstmal, wir testen ja Hypothesen. Ne? Ja. Und wenn wir es schon wüssten, dann müssen wir es nicht nochmal mühsam erheben. Sozusagen insofern war, glaube ich, für uns schon überraschend, dass sich das wirklich als Prädiktor zeigt. Mhm. Ja? Also dass es nicht nur eine Annahme war, mit aber natürlich einschränkend allen Limitationen auch der Studie, dass wir das natürlich mit der gleichen Erhebungsmethode im Self-Report und so weiter erhoben haben. Ja? Also wir stehen da erst am Anfang sicherlich. Aber das war jetzt erstmal sehr erfreulich überraschend. Ja? Und womit ich sehr hadere, das war dann für mich jetzt nicht so die erfreuliche Überraschung, dass dieser Impact-Aspekt sich nicht zeigt. Ja, ich war da sehr entrüstet drüber. Ne? So ist es ja dann
das
manchmal.
Muss doch da rein,
genau, das muss doch da rein. Ja. Aber deshalb ist ja auch ganz hervorragend, dass man im Team arbeitet, ne? Dass man da dann auch das Regulativ nochmal hat und sich da auch austauschen kann. Und warum beschäftigt mich das aber so? Ich glaube, aus Praxissicht beschäftigt mich das so, weil ich finde, das ist einer der Schmerzpunkte in Organisationen, dass Menschen eben genau nicht die Erfahrung machen, ja, dass sich durch das eigene Lernen genug verändert. So, und jetzt können wir sagen, okay, also entweder ist es vielleicht gar nicht wichtig, dass sich etwas verändert, wie gesagt, aber da hadere ich noch damit.
Ich kenne diesen Spruch, kommt die Führungskraft, oder die Story, kommt die Führungskraft aus dem Leadership-Training zurück und ist auf einmal komplett umgekrempelt, sagt der eine Kollegen zum anderen Kollegen, naja, ist nicht schlimm, in einer Woche ist er wieder normal.
Genau.
Ne, also dann, da ist halt dann der Einfluss nicht da. Ne, natürlich kann man das ist hoffentlich nicht bei jedem Leadership-Training so, aber stimmt schon, eigentlich soll es ja eine Wirksamkeit geben, eine Bedeutung, ein Purpose. Das funktioniert ja nur, wenn es halt nachher auch eine Wirksamkeit erzeugt.
Genau. Ja. Ne? Und du sagst ja auch was ganz, oder warum das nochmal aus zwei Gesichtspunkten für mich jetzt, also warum mich das so persönlich auch triggert irgendwie, das Thema. Ne?
Also zum einen erlebe ich gerade, und das zeigen ja auch ganz viele Diskussionen, dass wir in diesem Stadium der Polykrise, ne, in dem wir uns gerade befinden, auch so ein Stück weit schon stellenweise in eine gelernte Hilflosigkeit kippen. Ne? So nach dem Motto, okay, jetzt, ich weiß gar nicht, was soll ich noch machen? Was hat das noch für einen Sinn? Es hat mir jetzt vorgestern jemand aus dem Workshop erzählt, gestern sind wir erst gestartet, aus dem Workshop erzählt, sie hätten in der Kleingruppe wirklich diskutiert mit Organisationen und eine davon hätte gesagt, oh Gott, wir haben jetzt festgestellt, wir sind so weit hinten dran mit dem KI-Thema, so nach dem Motto, dann lassen wir es doch jetzt dann gleich. Dann
warten wir auf den nächsten Hype.
Dann warten wir auf den nächsten Hype, also bis es vorbeigegangen ist. Und ich dachte, oh mein Gott.
Lieber nicht.
Ja, und das ist ja auch, ne, also es könnte ja auch genauso eine Impact-Frage sein. Also ist es in dieser unkontrollierbar erscheinenden Welt und sicher auch ein Stück weit unkontrollierbarer gewordenen Welt, ja, macht überhaupt noch einen Unterschied, wenn ich mich anstrenge. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns anstrengen müssen. Ja, und dass es aber auch was Schönes ist, sich anzustrengen, weil wir dann einen Unterschied machen können.
Man kann auch eine Erfolgserlebnisse haben und das kann ja richtig schön sein, was Neues zu lernen. Aber dieses Gefühl müssen die Leute halt erst lernen, weil viele aus der Schule vielleicht was anderes gewohnt sind.
Ne? Ja.
Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, bevor wir hier rausgeworfen werden. Noch eine Frage. Ich glaube, ich habe es verstanden, also den Appell, den dahinterliegenden, aber vielleicht nochmal aus deiner Sicht. Was ist ein Appell damit an L&D-Abteilungen oder L&D-Führungskräfte?
Also erstmal widmet euch dem Kennenlernen eurer Organisation. Ja. Das bedeutet also Daten erheben, ne? Zum Beispiel zu der Frage, wie ist es eigentlich um unser Learning Empowerment bestellt? Also versucht in dieser stürmischen Zeit, Laura Overton hat es gestern auch nochmal sehr schön in ihrer Keynote gesagt, ne? Also jetzt versuchen, den Blindflug zu reduzieren und zu sagen, macht eine gute Diagnose. Ja. Und schaut dann eben zielgerichtet, okay, wie kann ich die Organisation weiterentwickeln? Was sind für uns die wesentlichen nächsten Schritte? Also nicht Gießkanne, weil wir drehen so heiß, ja, in der aktuellen Situation. Die Veränderungen kommen in so viel kürzeren Zyklen. Wir müssen eine Auswahl treffen. Und das können wir, eine gute Auswahl können wir nur dann treffen, wenn wir eben mit Daten unterwegs sind.
Nur wenn wir das größte Gap kennen, können wir es lösen. Ansonsten versuchen wir nachher ein Problem zu lösen. Was ganz war, wie war das?
Genau.
Wir haben schon Kühe vom Eis geholt. Da war weder eine Kuh noch Eis.
Sehr schön. Genau. Ja. Ist das jetzt unser Abschluss? Ich weiß gar nicht.
Fast, ja. Eine Frage hätte ich noch, und zwar die Frage, welche Frage hätte ich dir denn noch stellen müssen?
Welche Frage
welche habe ich vergessen?
Mir noch stellen müssen?
Was ist ganz wichtig?
Ja. Vielleicht, wie können wir es in diesen Zeiten, ja, wo wir von diesen Krisenmeldungen übermannt und überfraut werden, ja, wie können wir es da schaffen, von der Idee oder von dem Narrativ der Polykrise in ein Narrativ der Pluripotenz zu kommen? Also wie können wir in ein Narrativ kommen, in dem wir Disruption als eine Phase begreifen, die anstrengend ist, die was von uns fordert, ja, die aber auch ganz viele neue Möglichkeiten bietet. Und du hättest mir diese Frage stellen sollen, weil ich die Antwort auch noch nicht im Detail weiß, ja? Und mich das beschäftigt. Und ich diese These aber entworfen habe hier. Und so bin ich gestern auf der Opening Keynote auch damit gestartet. Und ich würde mich freuen, wenn wir dazu im Austausch bleiben, ja, weil ich glaube, das ist ganz wesentlich, weil ne, die Wirklichkeit hängt nie nur von den objektiven Daten ab, sondern ganz im Sinne des Konstruktivismus, ja, natürlich auch von unserer Deutung. Und wir haben das ja vorhin gefragt, was wäre denn der Appell an die L&D-Verantwortlichen, ja? Der Appell wäre, dass wir das Narrativ aktiv gestalten.
Ja. Also nicht jammern, wie schlecht die Welt ist und was alles nicht funktioniert, sondern sagen, und was kann ich trotzdem tun? Was ist ein Positiv-Mindset, ein Creative-Mindset, was mich dazu befördert, zu überlegen, was kann ich aus dieser Situation Positives rausholen
oder was besser? Und das Creative-Mindset, das gefällt mir fast noch besser als das Positive-Mindset, weil klar, positive Psychologie und so weiter, ja. Aber auch anzuerkennen, ja, vielleicht waren in der Tat auch ohne Hindsight-Bias früher bestimmte Dinge besser. Ne? Aber auch wenn Dinge sich verschlechtern, die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ja? Ja. Und das ist doch eine hervorragende Lernfrage eigentlich.
Genau. Und wer das Creative Mindset nicht kennt, ich glaube, Keegan hat das geschrieben, Robert Keegan oder sowas. Ja, also da geht es weniger nicht nur um Kreativität, sondern halt um viel mehr. Und das ist genau, einfach schauen, wie können wir nicht nur im Jetzt verharren aber wirklich gucken, wie können wir was Positives daraus gewinnen.
Ja, also unsere Gestaltungsmotivation wiederfinden. Sehr gut.
Ja, danke, dass du dabei warst beim LernExplorer-Podcast und deine Erfahrungen geteilt hast. Vielen Dank.
Danke, hat mir viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Und damit bis zum nächsten Mal beim LernExplorer-Podcast.